Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Lange Reisen geht nicht, aber Tagesausflüge sind noch drin, zum Beispiel ins verwunschene Schlaubetal, Brandenburgs schönstes Bachtal südöstlich von Berlin, nicht weit weg von Eisenhüttenstadt und dem Spreewald. Aber viel weniger bekannt und daher, großer Pluspunkt, nicht überlaufen. Gerade jetzt im Herbst ist das wildromantische, waldreiche Schlaubetal mit seinen Sümpfen und Seen, Eisvögeln und Seeadlern ein schönes Ziel. Vanja Budde hat einen Ausflug in den Naturpark Schlaubetal gemacht und sich die Tierwelt dort erklären lassen.
Und gucken Sie mal da drüben, dieser umgekippte Baum mit diesem Wurzelteller unten dran, bietet die optimale Möglichkeit für ihn, eine Brutröhre anzulegen. Sehen Sie dort dieses Tennisball-große Loch?
Zwei sogar.
Ja, der probiert dann öfters mal eine Brutröhre anzulegen, wo es Optimum ist, da krebt er natürlich weiter. Und wie macht der Eisvogel? Viele Leute haben ihn hier noch nicht gesehen. Warum? Die wissen nicht, wie er piepst. Dieses Piepen muss man sich einkriegen. Wenn man das drauf hat, durch die Landschaft geht gerade hier in der Staube und man hört schon von weitem das Piepen. Konzentrieren, er kommt gleich vorbei.
Bis zu 6 Eier legt der Eisvogel in seiner Brutröhre ab, erzählt Mario Marschler, während er das zarte Stimmchen des kleinen, herrlich blau-türkis schimmernden Vogels vom Rekorder abspielt. Mario Marschler ist Ranger, Gebietsleiter der Naturwacht im Naturpark Schlaubetal. Mit ihm und seinem Kollegen Nico Brunko bin ich unterwegs am Ufer der Schlaube, dem Grand Canyon Brandenburgs. Bis zu 30 Meter tief liegt das Bachbett hier in einem hügeligen Buchenwald.
Ja, das Schlaubetal ist schon relativ alt. Als die Eiszeit übers Land gegangen ist und hier große Eismassen lagen, hat die jetzige Schlaube als Wasserabflussrinne nach Süden entwässert, in den jetzigen Spreewald. Und erst als das Eis zurückgetaut ist, wurde das nächste Urstromtal frei und dann ist es über Berlin sozusagen in die Nordsee geflossen, die Schlaube. Und über die vielen, vielen Jahrtausende hat die sich eben immer weiter eingeschnitten ins Land und so haben wir teilweise Bereiche, die baumhoch tief im Tal sind.
Riesige Findlinge ließen die Gletscher zurück, als sie sich heimwärts nach Gotland schoben. Im nahen Braunkohletagebau Jenschwalde fördern die Bagger sie bis heute zutage. Gesammelt werden sie in einem Findlingspark, ein beliebtes Ziel von Geologen, sagt Nico Brunko. Er stammt ursprünglich aus Frankfurt-Oder, ist aber schon seit 20 Jahren Ranger im Naturpark Schlaubetal. Wir laufen einen schmalen Weg am sumpfigen Ufer des friedlich dahinfließenden Baches entlang.
Der geht von Müllrose sozusagen, dem Ende des Schlaubetals, bis zum Würchensee, dem Anfang des Schlaubetals. Da kann man 27 Kilometer direkt an der Schlaube entlang wandern. Hat Fischteiche zwischendurch, man hat Moore, die man so am Wegesrand sieht. Man hat diese Buchenwälder, man hat auch mal Kiefern, die bis ranreichen. Also man hat schon eine ganze Menge Auswahl. Und wenn man zu einer bestimmten Jahreszeit hier ist, wo die Orchideen blühen, dann kann man sogar direkt am Wanderweg auch Orchideen finden.
13 Orchideenarten gibt es im Schlaubetal, mehr als 1000 Pflanzenarten insgesamt. Fast 200 Vogelarten leben im Naturpark, darunter die seltenen See- und Fischadler, Uhus und Eisvögel, Schwarzstörche und Schreiadler. Es gibt Sumpfschildkröten und Bachforellen, Fischotter jagen hier, Fledermäuse huschen durch die Dämmerung. 700 Großschmetterlingsarten wurden gezählt. Weil das Bachtal abseits der großen Verkehrsströme liegt und die Natur hier noch relativ unberührt ist, erklärt Nico Brunko und zeigt auf einen über die Schlaube gestürzten Baumstamm.
Jetzt ist er relativ frisch rübergefallen. Da sind ja noch die restlichen Blätter dran. Also jetzt hat man die ersten Moose drauf. Dann kommen ein paar Farne, ein paar Flechten. Dann sackt da peu à peu rin. Dann versprudelt da das Wasser und da das Wasser. Also ist ein Lebensraum an sich.
Jetzt geht's, Nico.
Doch das Schlaubetal hat noch mehr zu bieten als lauschige Bachbetten und lichte Buchenwälder, Feuchtwiesen und Moore. Um die Vielfalt der Landschaft auf relativ kleinem Raum zu zeigen, fahren die beiden Ranger nun in die Reicherskreuzer Heide. Beim Ort Hensendorf blüht sie violett auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz.
Und hier ist 100 Jahre lang, sage ich jetzt mal, weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel auch wieder hingekommen. Und wir haben hier 3000 Hektar Natur. Und hier haben sich eben auch seltene Arten bei den Heuschrecken, die italienische Schönschrecke beispielsweise, erhalten. Das ist eine besondere Landschaft. Also das, so war das einmalig.
Schwärmt Nico Brunko und bückt sich nach einem unscheinbaren kleinen braungrauen Geschöpf zu seinen Füßen, das erschrocken davonhüpft.
Die gefleckte Keulenschrecke, die braucht so trockenwarme Lebensräume. Das hier, bupp, war ein Männchen. Ja, die sich auch im Sommer richtig aufheizen. Finde die toll. Und die gibt es in Brandenburg auf den Truppenübungsplätzen und auf Kiesflächen. Ansonsten kommen die sonst nicht weiter vor.
Ganz in der Nähe der Heidelandschaft liegt am Ende eines Feldweges auch der Hensendorfer Findlingspark. Künstler haben viele der großen Steine bearbeitet. Eine Gruppe Touristen ist neugierig und lässt sich auch vom Regen nicht abhalten, der eingesetzt hat. In bunten Regenjacken streben sie zu den Zeugen der Eiszeit.
Jetzt gerade durch die Corona-Zeit sind viele Leute, die diese Eckchen in Deutschland mal kennenlernen wollen. Ja? Deutschland ist extrem vielfältig und das finde ich so schön. Wir sind mit der Kutsche durchs Schlaubetal gefahren. Das ist einfach mal auch sehr entspannt.
Reisende suchen hier die Ruhe und Abgeschiedenheit. Aber für junge Leute ist es nicht leicht, sich im Schlaubetal eine Zukunft aufzubauen. Die beiden Zwillingsschwestern Cynthia und Tabia Mattis sind im nahen Dörfchen Reicherskreuz aufgewachsen. Die Häuser sind aus Feldsteinen gebaut, viele liebevoll saniert, was dem Heimatort der beiden 20-Jährigen einen besonderen Charme verleiht.
Wir haben das hier wirklich sehr wertgeschätztes Dorfleben, wussten aber, dass man von hier aus kaum mobil ist. Also wir hätten mit Auto fahren müssen und wir hätten nicht weit gekonnt von hier. Das heißt, ich bin auch nach Weimar studieren gegangen und da war es klar, da muss ich auf jeden Fall wegziehen. Und es war auch der Plan, mal ein bisschen weiter raus, irgendwie mal raus hier aus der Gegend. Aber also für mich zumindest war es auch schon immer Plan, wieder zurück aufs Dorf, weil die Qualitäten wirklich sehr, sehr hoch sind.
Freunde aus Berlin, die hierher kommen, das Erste, was auffällt, ist, wow, es ist einfach grün und ruhig. Dann, wenn es später wird, wow, so viele Sterne am Himmel habe ich ja noch nie gesehen. Es ist total viel wert, diese Zeit hier draußen verbringen zu können und zu genießen. Und ja, hier aufzuwachsen war schon wie so ein kleines Paradies. Also doch, ja. Da
was wir unseren Glück Kindern gehabt, auch wünschen, gehabt. Auf jeden Fall.
Ja.
Und es wäre super schön, wenn gerade so Dörfer wie hier auch diese jungen Leute wieder dazu bekommen, die Lust haben, hier was zu starten. Ich selbst studiere auch Stadtplanung und habe auch schon lange überlegt, dass ich eher Richtung Regionalplanung später gehe, dass man genau so eine Sachen auch hier auf dem ländlichen Raum wieder mehr unterstützen kann, dass Projekte hier stattfinden und dass die Leute sich wieder engagieren.
Das grüne Schlaubetal lockt Wanderer und Radfahrer. Es ist aber auch reich an Geschichte und Kultur. So steht in Deutschlands waldreichster Gemeinde Siedichum, die wirklich so heißt, auf einer Anhöhe zwischen zwei Seen das Forsthaus Siedichum. An dieser Stelle im Herzen des Schlaubetals hatte sich 1746 der Abt des Klosters Neuzelle ein Jagdhaus bauen lassen.
Der Abt Gabriel, der erste, der hier gebaut hat, hat schon erkannt, dass das die schönste Stelle des Schlaubetals ist,
sagt Andrea Maßmann, die seit 2011 zusammen mit ihrem Mann im Forsthaus ein Hotel und einen Gasthof betreibt.
Weil Siedichum so ein bisschen auf dem Berg liegt, man einen schönen Blick auf den See hat. Wenn die Bäume Laub tragen, ist die Sicht nicht ganz so. Aber im Winter, jede Jahreszeit ist schön hier, aber der Winter ist noch mal so schön, wenn man so einen weiten Blick hat. Ja, wenn man wirklich sieht, wo liegt Siedichum, wie schön liegt es.
Nach der Säkularisierung des Klosters hielten hier königlich preußische Forstmeister Hof. Einige von ihnen, nebst ihren angeblich an Pilzvergiftung gestorbenen Ehefrauen, liegen auf einem kleinen Försterfriedhof nahe bei. Oberförster Wilhelm Reuter zum Beispiel.
Ich habe mir erzählen lassen, die hatten einen eigenen Kutscher, eigene Zimmermädchen hier. Die hatten, heute würden wir sagen, Auszubildende, die sie beschäftigt haben. Es gab eine Schreibstube, es musste ja alles erfasst werden. Drüben gab es große Scheunen, die haben die Kiefernzapfen selber ausgeschlagen und ihren eigenen Samen produziert. Daher ist es eben so ein doch etwas größeres Haus und eine größere Wirtschaftsanlage.
Gleich nebenan entsteht gerade ein neuer Waldfriedhof für Menschen, die lieber unter einem Baum im Schlaubetal als auf dem Friedhof ruhen möchten. Die Beisetzungen wird dann auf Wunsch Kevin Lücke vornehmen. Er ist heute hier der Förster. Was er an seinem Revier mag?
Die Abwechslung. Also ich habe einmal eine riesengroße Gewässerfläche durch die Schlaube, durch die Seen, dieses hügelige Relief. Ich habe verschiedenste Baumarten hier. Ich habe die Kiefer, ich habe die Eiche, ich habe die Birke, Winterlinde, Hainbuche. Dieses Revier ist einfach unglaublich an seiner Vielzahl an Tier- und Pflanzen.
Drei Wolfsrudel gehören auch dazu. Die Täler oder Toteislöcher des Schlaubetals seien nie bewirtschaftet worden, erklärt der junge Förster. Zu unzugänglich und zu feucht.
Dadurch konnte sich vieles hier wieder zurückziehen. Und dadurch ist das Schlaubetal halt so interessant für Naturwanderer oder auch für Biologen.
Und für Hobbyhistoriker. Zu DDR-Zeiten ließ es sich Günter Wurm im Forsthaus Siedigum wohl sein. Oberstleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit, Leiter einer im Auftrag der Stasi gegründeten Firma namens Industrievertretung, die am offiziellen Außenhandel vorbei Geschäfte zwischen der Wirtschaft im Westen und DDR-Unternehmen vermittelte, gegen Provisionen. Wurm leitete das meist in die eigene Tasche, hortete Millionen und kiloweise Gold. Das Forsthaus in Siedigum ließ er luxuriös umbauen, was schließlich Verdacht erregte und Wurm auffliegen ließ. 1981 verurteilte ihn das oberste Gericht der DDR zu 15 Jahren Haft. 1983 starb Günter Wurm im Gefängnis.
Wo man immer sagt, die Staatssicherheit hatte alles im Griff, ne? Aber selbst da war es möglich, so viel beiseite zu schaffen. Ist schon erstaunlich.
Meint Gastwirtin Andrea Maßmann. Sie hat sich gleich auf den ersten Blick in das Forsthaus im Wald verliebt.
Ich denke mal, das ganz Besondere ist, dass mir immer wieder Gäste sagen, sie sind erstaunt, wie wenig Menschen sie unterwegs treffen. Wenn man jetzt den Schlaubetal-Wanderweg zum Beispiel geht, da kann es eben schon passieren, dass man wirklich bloß eine Handvoll Leute unterwegs trifft. So, aber was für mich so ganz toll ist, dass ich Gästen, die entweder des Wanderns müde sind oder einen Regentag erwischen, dass ich sagen kann, wir haben da noch was ganz Besonderes, Neuzelle, fahren Sie dahin, da kann man den ganzen Tag verbringen, egal ob es draußen regnet oder nicht. Ja? Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man noch sowas in der Hinterhand hat.
Das Kloster Neuzelle, anno 1368 gegründet, eine Perle des Barock, katholische Insel im protestantischen Brandenburg. Vor wenigen Jahren von einem halben Dutzend zurückgekehrter Zisterziensermönche wiederbelebt, 200 Jahre nach der Säkularisierung. Mehrmals täglich singen sie in der Klosterkirche St. Maria Himmelfahrt voller Putten und heiligen Figuren das Chorgebet. Weil in Neuzelle kein Platz und aufgrund von 100.000 Besuchern im Jahr auch zu viel Trubel ist, wollen die Zisterzienser auf einem Grundstück in der Nähe neu bauen. Die erste Klosterneugründung in Ostdeutschland. Nach der Säkularisierung 1817 fielen die Klostergüter an den Staat. Nach der Wiedervereinigung rief dann das Land Brandenburg die Stiftung Stift Neuzelle ins Leben, die das Klostergelände verwaltet. Kurt Rainer Jantke bietet hier Führungen an.
Und hier im Fensterfaschenbereich dort sehen Sie sehr schöne florale Ausmalungen.
Durch die Kirche und den spätgotischen Kreuzgang mit Refektorium und Flügelaltar, zum barocken Klostergarten mit seiner Orangerie und dem weiten Blick über die Oderwiesen bis ins Nachbarland Polen. Doch der Höhepunkt jeder Führung durch das einstmals mächtige Kloster ist heute das himmlische Theater. Dramatische, fast lebensgroße Holzkulissen aus dem 18. Jahrhundert. Sie wurden mit Szenen aus der Passion Jesu bemalt und sind ein einzigartiges Zeugnis europäischer Kunst- und Kulturgeschichte, erklärt Kurt Rainer Jantke im Innenhof, in dem ein Brunnen plätschert.
Von 240 Teilen, ehemals vorhanden, haben wir 229. Und restauriert sind insgesamt drei Bühnen mit drei Szenen im Moment. Sehen tun wir jetzt zwei Bühnen und zwei Szenen. Alles andere wartet noch auf Fördermittel. So, gehen wir mal reinschauen.
Im eigens für das Himmelstheater eingerichteten Museum in einem Nebengebäude wird deutlich, dass die Klöster jahrhundertelang Kultur und Geschichte des heutigen Brandenburgs geprägt haben. 60.000 Hektar umfasste der Grundbesitz allein des Klosters Neuzelle. Der Abt herrschte über 38 Dörfer und eine Stadt. Das Kloster war nicht nur ein geistiges, sondern auch ein wirtschaftliches Zentrum. Heute ist Neuzelle ein Kristallisationspunkt der Glaubens- und der Landesgeschichte am Rande des abgeschiedenen Schlaubetals.